Das ist Ahornholz, geflammtes Ahornholz tatsächlich. Das ist wie eine Anomalie im Baum, der wächst in Wellen und deswegen gibt es dann wie so ein Abziehbild, dass man so hin und her schaukeln kann.
Instrumentenbauer werden muss man sich erst mal trauen. Die Lehrzeiten sind lang, die Erfolgsaussichten mäßig und die zahlungskräftige Kundschaft rar. In der nächsten Viertelstunde geht es hier um Menschen, die sich trotz dieser Widrigkeiten für diesen Beruf entschlossen haben. Am Mikrofon begrüßt sie Eric Graydon.
Genau, das ist eine Geige von uns. Das stimmt immer ein bisschen runter.
Der gebürtige Berliner Gideon Baumblatt und seine belgische Frau Mira Gruschow haben sich diesen Beruf ausgesucht.
War mir immer klar, dass ich keine Musikerin sein würde. Und ich dachte, Instrument zu bauen, und das ist irgendwie eine Art, in den Bereich zu bleiben, in die Musik. Dadurch ganz viele Musiker immer wieder zu treffen und dabei aber nicht den ganzen Tag üben müssen.
Die beiden fertigen zusammen in Werder an der Havel Geigen, Bratschen und Cellos. Und das tun sie mit einigem Erfolg. Gerade erst haben die beiden Doppelgold für Ausführung und Klang ihrer Geigen bei der amerikanischen Geigengesellschaft erhalten. Ein Instrument bauen ist aber nur der eine Teil der Gleichung. Damit man davon leben kann, muss man sie auch verkaufen lernen. Für Miras Mann war das gewöhnungsbedürftig.
Ich für meinen Teil habe in den Stellen, also wo ich als Geselle gearbeitet habe, teilweise Kundenkontakt gehabt, aber diese Verkaufssituation eigentlich nie gehabt. Deswegen war das für mich tatsächlich dann was ganz Neues. Und das musste ich auch erstmal lernen. Am Anfang habe ich immer geschwitzt und gefiebert, wenn ein Instrument verliehen war und konnte irgendwie, ja, jetzt mal, wenn das Telefon geklingelt hat, dachte, oh, jetzt kommt was, oder wollte, habe immer aufs Telecomputer geholt, wie auch immer, kam jetzt die E-Mail, ah, immer noch nicht. Und also genau, diese Ruhe zu bekommen, hat auch eine Zeit gedauert.
Mira hatte von Haus aus Erfahrung mit der Unsicherheit oder besser mit dem Umgang damit.
Meine beiden Eltern sind selbstständig oder waren, wenn ich Kind war. Das hat mir nie negativ geprägt, weil, ja klar, das war schwierig und die hatten nicht viel Geld, aber die haben nie deren Beruf in Frage gestellt deswegen. Und ich glaube, dabei habe ich ganz gut gelernt, umzugehen mit, okay, ich verdiene kein Geld, ich arbeite und dann irgendwann würde ich damit was verdienen, dann würde ich sparen, um nochmal ein Instrument zu bauen.
Sie nahm diese Erfahrung als Motivation, die Vermarktung und besonders den Verkauf ihrer Produkte ernst zu nehmen.
Ich hatte kein kleines blöder Job gemacht, sondern ich habe gedacht, okay, ich verdiene nichts, aber ich baue bei mir und dann in der Sommerferien gehe ich zu meiner Geigelehrerin und da verkaufe ich meine erste Geige und dann habe ich Geld, um ein zweites zu bauen und um mir Holz zu kaufen. Und deswegen habe ich sofort angefangen und es war eine riesige Chance für mich, weil ich habe danach gemerkt, dass die anderen machen das gar nicht und kriegen das ja gar nicht hin. Genau, und das war irgendwie ein gutes Beispiel von meinen Eltern, die wiederum nie sehr erfolgreiche Businessmen waren und immer sehr, sehr überrascht von mir sind. Aber ich glaube, trotzdem haben die mir das beigebracht.
Dass die beiden heute vom Geigenbau leben können, hat aber nicht nur etwas mit ihnen persönlich, sondern auch mit einer fundamentalen Verschiebung in der Welt der Geigenbauer zu tun. Wie mit so vielen anderen grundsätzlichen Veränderungen innerhalb der Musikbranche ging es auch hier mit dem Internet los.
Der Geigenbauer im 20. Jahrhundert, der hat normalerweise seine Werkstatt gehabt, in der Instrumente repariert, in der Saiten verkauft, in der Instrumente vermietet an Schüler. Und vielleicht ab und zu einmal im Jahr schafft er es vielleicht eine Geige zu bauen. Dann hat sich übers Internet letztlich der Saitenverkauf, der gar nicht so unwichtig war für die Geigenbauer, den gibt es nicht mehr. Die Musiker kaufen zu 90% ihre Saiten im Internet. Also das ist ein Aspekt. Und dann ist aber, glaube ich, viel wichtigere ist, dass die Geigenbauer sich zusammengetan haben.
Dieses Zusammentun der Instrumentenbauer kam einer Revolution gleich. Auf einmal konnte man voneinander lernen und das zeigte sich dann auch in der Qualität der Instrumente.
Es gibt verschiedene Wettbewerb und da gibt es einen, wo immer den erster Preis behalten ist und da gibt es ein Museum von alle und da siehst du ganz genau, was war die beste Geige vor 20, vor 30 Jahren und das ist manchmal ein bisschen schrecklich.
Mittlerweile gibt es aber neue Instrumente, die eben auch durch diesen Austausch innerhalb der Branche deutlich bessere Qualitäten erreichen.
Früher waren immer die alten Instrumente, also die alten Geigen, Bratschen und Celli, waren das Nonplusultra, was alle Musiker haben wollten, sollten, mussten. Und die sind eben mittlerweile so teuer, dass nur noch die wenigsten sich das leisten können. Und außerdem sind die neuen Instrumente, die wir bauen, einfach so viel besser geworden in den letzten 20, 30 Jahren. dass sie vergleichbar, teilweise sogar besser sind, teilweise einfacher zu spielen, angenehmer und eben vor allem finanzierbar für die Musiker. Und also die Möglichkeit, dass Neubauer wie wir, Leute, die neue Instrumente bauen, so viel Geld für ihre Instrumente verlangen können, dass sie davon leben können. Wir bauen 6 Instrumente im Jahr, 2 Celli normalerweise. Davon können wir gemeinsam mit unseren Kindern leben.
Außerdem gibt es mittlerweile einen großen Austausch unter den Geigenbauern. Es gibt Messen, Foren, man tauscht Tipps und hochauflösende Bilder von Instrumenten aus.
Es ist aus Amerika gekommen, dass ein paar Geigenbauer, eigentlich erstmal Amateur, haben sich getroffen, um zu reden über, ah ja, und wie machst du das und wie mache ich das und so. Und dann irgendwie sind auch die Profis dazu gekommen und dachten, oh, das ist eigentlich nicht so blöd, sich so auszutauschen. Und das ist dann peu à peu zu Europa auch gekommen. Und dadurch, es ist auch so, dass wir so gut in unserem Beruf geworden sind. Sonst wären wir gar nicht da.
Man hört ja im Hintergrund die Rhythmusmaschine. Jetzt werde ich hier mal diesen Noise VCA anschließen. Das ist auch ein Modul. Es geht ja um Modular-Synthesizer vor allem. Moment.
In einer kleinen Kreuzberger Wohnung, unweit des Paul-Linke-Ufers, entstehen Instrumente einer ganz anderen Art. Hier baut Christian Günther Synthesizer-Komponenten, sogenannte Module. Das Besondere an dieser Technik ist, dass sie, obwohl es sich um elektronische Musik handelt, eben nicht digital per Computer entsteht, sondern analog. Die Technik bildet die Basis elektronischer Musik. Aussehen tut das Ganze dann wie eine Reihe kleiner nebeneinander sitzender Kisten mit Knöpfen, Drehschaltern und Kabelbuchsen. Klingen tut es so. Los ging es bei Günther schon sehr, sehr früh.
Mein Vater hat mir also ein paar so elektronische Schaltungen und Schaltkreise gezeigt, mit denen man Sounds und Töne, irgendwelche Tongeneratoren, habe ich da zusammengebaut und die miteinander verbunden. Und das hat mich schon total fasziniert, was da für seltsame Klänge rauskamen. Dann habe ich halt auch angefangen, in meiner Schulzeit irgendwie so kleine Gerätchen selber zu bauen. Und wir hatten dann natürlich auch eine Band und sind in der Schule auch mal aufgetreten damit.
Nach der Schule zog es Günther dann auch wegen der elektronischen Musik nach Berlin. Bis er jedoch seine eigenen Kreationen verkaufen konnte, verging einige Zeit.
Also das war ja teilweise ziemlich out, diese analogen Geschichten. Also in Ende der 90er oder Mitte der 90er, da konnte man ja kaum irgendwie Knöpfe oder Potentiometer kaufen.
Mittlerweile gibt es in Berlin einen florierenden Markt, nicht nur für die Teile, die man braucht, um Synthesizer-Module zu bauen, sondern eben auch für die fertigen Produkte.
Die Massenproduktion hat sich eigentlich so von sich aus ergeben. Also die Sachen müssen halt schon relativ ausgereift sein. Die dürfen jetzt nicht irgendwelche Kinderkrankheiten haben und die muss halt auch, die Produktion muss irgendwie relativ effizient sein. Also man kann jetzt nicht stundenlang an einer Kleinigkeit herum elaborieren und deswegen hat es auch ziemlich lange gedauert.
Heute verkauft Günther seine Module durch seine Firma CG Products im In- und Ausland. Ganz alleine geht das aber mittlerweile auch nicht mehr.
Ein Teil bestelle ich halt, also die Frontplatten und die elektronischen Leiterplatten werden bestellt. Dann habe ich auch einen Assistenten, der mir die Sachen lötet zum Teil. Aber ich mache auch viel selber, also zum Beispiel die Beschriftung drucke ich selbst und halt auch, naja, das Zusammenbauen natürlich und Abgleich und Fehlersuche.
Günther ist aber natürlich nicht der Einzige, der solche Module produziert. In dem Maß, wie das Interesse an analoger elektronischer Musik zugenommen hat, ist auch die Konkurrenz unter den Produzenten größer geworden.
Wie ich das so beobachte, gibt es halt sehr viele Hersteller mittlerweile. Also es ist ja auch nicht weiter schwierig, sich selber so ein Modul da zu bauen und es dann halt auf den Markt zu werfen. Und es ist natürlich sehr stark auch von abhängig, wie viel man Marketing und sowas macht. Ich mache eigentlich leider zu wenig.
Davon leben kann er trotzdem. Und was im Gespräch mit Christian Günther deutlich wird, das Erfinden neuer Module macht ihm eher am meisten Spaß.
Oft ist es so, dass ich einfach mir so ein Gerät vorstelle und mir denke, das könnte gut klingen. Und dann werde ich total neugierig drauf, was da für Sounds dann rauskämen. Und dann denke ich, ah, da könnte man auch das und das machen und wäre dann völlig fanatisch und mache dann gar nichts anderes mehr.
Also ich bin nicht mit 18 aufgestanden und habe gesagt, ich will eine Schlagzeugfirma machen. Ich habe nie gesagt, dass ich eine Schlagzeugfirma machen wollte.
Hat er dann aber doch. Udo Massow von Massow Drums verkauft seit mittlerweile 10 Jahren seine eigenen Schlagzeuge.
Das hat sich entwickelt, weil ich das Nerdtum bereits in diesem Instrument in meiner Kindheit entdeckt hatte und bin dann über eine 12-jährige, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Rockstar-Karriere mit meiner Band Readymade in den 90ern bis in die 2000er, ich glaube bis 2004, ja, eben in diese Rockstar-Welt eingetaucht, mit den Traum gelebt, mit zigmal Rock am Ring, Rock im Park gespielt, Hurricane, vor 120.000 Leuten gespielt, MTV, Autogrammstunden, Viva, das volle Programm. Also es gibt kaum eine Band, mit der wir nicht gespielt haben oder auf Tour waren. War einfach eine großartige Zeit. Und irgendwann, man will das nicht wahrhaben, aber irgendwann nach 12 Jahren hat sich die Band aufgelöst, hat der Sänger auf dem Höhepunkt in den Sack gehauen. Und dann musste ich mich neu erfinden.
Während seiner Bandkarriere war ihm aufgefallen, dass er sich in einem wichtigen Punkt von vielen seiner Drummer-Kollegen unterschied. Er wusste, wie man ein Schlagzeug stimmt.
Das Stimmen von so einem Schlagzeug und wie man unterschiedliche Klänge hinkriegt, warum klingt das Schlagzeug von Ringo Starr, von den Beatles so, wie es klingt? Warum klingt Queens of the Stone Age, um was Modernes zu nennen, oder Chili Peppers, warum klingt das anders? Und das Schlagzeug ist immer das Erste, was du aufnimmst in einem Recording. Und wenn du da keinen guten Drumsound hast, dann ist die ganze Aufnahme eigentlich für die Füße. Weil das ist wie ein Haus bauen. Du brauchst ein gesundes, stabiles Fundament mit jeder Gitarre, die du da mehr aufnimmst, jeden Bass, Gesang, alles, was da drauf kommt. Wenn das Fundament nicht stark ist, fällt es in sich zusammen. Und da liegt die Schwierigkeit für den Schlagzeuger. Und das können quasi, ich sag mal, 99% der Drummer nicht.
Gleichzeitig begann Massow auch damit, die eigenen Schlagzeuge zu entwickeln.
Ich habe gesagt, ich baue jetzt mal eine Trommel, wie ich will. Es war ein Racheakt. Es war ein Racheakt gegen die Industrie. Ich hatte damals für eine große amerikanische Firma freelance-mäßig gearbeitet. Und als die mir dann sagten, was ihre Trommel im Einkauf kostet, in der Herstellung, und dass sie im Verkauf 1.200 Euro kostet, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich meine, warum könnt ihr nicht das beste Instrument für den Künstler bauen, das ihr bauen könnt? Warum muss das scheiße sein? Also warum müssen da einfach Sollbruchstellen dran sein? Ich habe damals natürlich noch nichts von dieser Wirtschaftlichkeit verstanden. Und jedem, dem ich diese Trommel ins Studio mitgebracht hatte, ist ausgeflippt. Ja, und irgendwann standen halt die Rolling Stones vor der Tür, Iggy Pop etc. pp.
Mittlerweile tourt Massow immer wieder durchs Land, um seine Schlagzeug-Stimmmethode unters Volk zu bringen. Er verkauft auch Lehrvideos über seine Website. Insgesamt investiert er stark in seinen Online-Auftritt.
Man muss jeden Monat einfach richtig Geld in die Hand nehmen, um Marketing zu machen. Du kannst das ja natürlich auch genau ausrechnen. Für einen Video-Download muss ich so und so viel Euro an Marketing reinstecken. Und dann kommt es halt am Ende wieder auf die Masse an. Aber selbst wenn du so viel Masse irgendwo machst, es sind immer nur kleine Häufchen, die du zusammenfegst, und am Ende kommt das Finanzamt und sagt, ach, ich krieg doch noch.
Die eigenen Instrumente verkaufen sich so gut, dass er davon leben kann. Wie lange er sein Geschäft aufrechthalten kann, ist allerdings nicht sicher.
In dem Moment, wo ich ein Produkt herstelle, habe ich immer immense Herstellungskosten, gerade in diesem kleinen Bereich. Mein Logo zum Beispiel hier, was ich da drauf habe, dieses Messing-Logo, dieses Massow Drums Logo, das kostet 25 Euro. Okay, eine andere Firma stellt für $50 eine komplette Trommel her, die sie für 1.200 Euro verkauft, sprich den gleichen Kurs. Da kriege ich mein Badge. Also muss man verstehen, wenn du der Mehrwertsteuer und Steuersatz rausziehst und diese großen Herstellungskosten, da ist es einfach, ich muss mich darauf auch einstellen, dass ich vielleicht eines Tages nur noch Videos mache und das hier nur noch als Hobby, die Trommelfertigung.
Und ohnehin, so Massow, die Industrie ist winzig.
Das ist ja ein Trugschluss, dass man glaubt, dass wir hier von einer großen Musikinstrumentenindustrie sprechen. Also selbst die größte Schlagzeugherstellungsfirma ist wie ein mittelgroßer Betrieb in Deutschland, der Kronkorken herstellt. Und damit wird der Weltmarkt abgedeckt.
In der Industrie versuche man sich immer weiter zu unterbieten, in der Hoffnung, so die Konkurrenz zum Einknicken zu bringen. Ein anderes Berufsfeld kann sich Massow aber dennoch nicht mehr vorstellen.
Ich bin so lange da drin, und glaub mir, selbst in den Rockstar-Zeiten habe ich jedes Jahr nicht doch geguckt an der Uni, ob ich noch was studieren kann. Aber irgendwann war der Zug einfach abgefahren, und ich bin jetzt 46. Ich habe mein ganzes Leben lang Rock'n'Roll gemacht, war mein ganzes Leben lang auf Tour und habe diesen Kosmos des Schlagzeuges mein ganzes Leben lang gelebt, dass es gar keine Chance gibt, irgendwo anders einzusteigen. Ich verdränge das mit der Altersarmut jetzt noch ein bisschen.
Fürs Zuhören dankt Eric Graydon.